Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Kann man diesen Krieg Russlands gegen die Ukraine und den Hass gegen die Ukraine in Russland, kann man das verstehen, ohne sich die sozialen Medien anzuschauen und ohne den Hass im Netz sich genauer anzuschauen? Weil natürlich dieser Krieg fußt auf vielen, vielen radikalen Narrativen, auf Verschwörungstheorien, auf Verwirrung. Und da spielt die digitale Welt natürlich eine Riesenrolle. Der Sozialwissenschaftler Holger Marx, der hat sich intensiv mit rechten Strukturen im Netz auseinandergesetzt, hat vor 2 Jahren auch ein Buch dazu rausgebracht mit dem Titel Digitaler Faschismus. Wurde damals viel besprochen und jetzt spreche ich mit ihm über die Rolle des digitalen Faschismus, vielleicht in diesem aktuellen Krieg. Hallo Herr Marx.
Hallo Herr Mayo.
Holen Sie uns da vielleicht doch erst noch mal ein bisschen rein. Worüber haben Sie vor 2 Jahren genau geschrieben? Was verstehen Sie genau unter digitalem Faschismus?
Wir haben ja im vergangenen Jahrzehnt eine Erfolgswelle rechtsextremer und rechtspopulistischer Kräfte in den westlichen Demokratien gesehen, etwa in Form von Wahlerfolgen, Protesten, aber auch einer Zunahme von rechter Gewalt bis hin zum Terrorismus. Und vor allem sahen wir hier einen Boost dieser rechtsextremen Kräfte im Kontext der sogenannten Flüchtlingskrise, nicht nur in Europa, auch in den USA zum Beispiel. Und die Rede war dabei häufig von einem Bevölkerungsaustausch oder von einem Volkstod oder gar einem Genozid an der weißen Bevölkerung, vor allem im nordamerikanischen Kontext. Und gerade diese Erzählung von einer existenziellen nationalen Bedrohung, der man sich dann mit drastischen Maßnahmen erwehren muss, auch gegen innere Feinde, das war schon immer typisch für den Faschismus, der ja so eine Art heldenhafte Rettung der Gemeinschaft propagiert. Wenn wir also von Faschismus sprechen, dann meinen wir damit genau diese, ja, sagen wir mal, Dialektik von Opfermythos und Heldenkampf. Und mit dem Begriff des digitalen Faschismus wiederum versuchen wir zu erklären, wie sich diese spezifische Dynamik genau im digitalen Kontext entwickelt. Also warum gerade so eine Politik der Angst und der dramatischen Erzählungen im digitalen Kontext so gut fruchtet.
Sie haben es jetzt schon angesprochen, weil natürlich bei dem Krieg Russland gegen die Ukraine ist ja jetzt nicht unbedingt, ist ja unbedingt ein rechter Krieg mit rechten Motiven. Aber inwiefern passt es für Sie, dass man auch hier von digitalem Faschismus sprechen kann?
Wir können hier zweifellos auch von einer faschistischen Charakteristik sprechen, insofern, als wir auch hier die Logik von einem nationalen Untergang und einem nationalen Erwachen sehen. Das ist ja zweifellos das, was der Putinismus auch propagiert, also dass das einst starke Russland in seiner Existenz gefährdet sei und jetzt durch eine außerordentliche Kraftanstrengung wieder zu neuer Stärke geführt werden muss. Inwiefern wir jetzt aber hier von einem digitalen Faschismus sprechen können, das ist eine breiter zu führende Diskussion, weil das Mediensystem in Russland ein anderes ist. Das Internet steht dort auch stark, weitestgehend unter staatlicher Kontrolle. Also die sozialen Medien spielen dort auch eine große Rolle, weil sich vieles der staatlichen Propaganda natürlich dort verbreitet und andere Informationen dort dann weniger Raum bekommen, als das bei uns im öffentlichen Diskurs der Fall ist. Aber das funktioniert anders als jetzt im westlichen Diskurs, an dessen Beispiel wir eigentlich diesen Begriff des digitalen Faschismus entwickelt hatten.
Das heißt, in Russland kann man jetzt gar nicht so richtig unterscheiden zwischen den alternativen sozialen Medien vielleicht und den etablierten Standardmedien. Aber trotzdem, haben Sie da Beispiele, mit welchen Bildern oder mit welchen Aktionen von russischer Seite auf digitaler Ebene dieser Krieg mitgeführt wird?
Die Z-Symbolik ist dafür natürlich das prominenteste Beispiel. Das ist ein Symbol, das ein bisschen so auch in so einer, ja, klassisch-faschistischen Aura eingehüllt wird und der Mobilisierung der Nation nach innen dienen soll, ne? Auch als sinnstiftendes Symbol, als identitätsstiftendes Symbol. Also es ist ein bisschen auch so eine Chiffre, ne? für den Krieg, zu dem man sich bekennt, aber der auch nicht benannt werden darf. Und das Ganze natürlich auch eingehüllt, wie gesagt, in eine sehr starke faschistische Ästhetik, die dann letztendlich auch ihre Eigendynamik entwickelt. Insofern dann von unten daran auch partizipieren kann. Ne?
Haben Sie denn da Einblicke, wie dieses Z-Symbol zum Beispiel dann digital geteilt wird in Russland, was für eine Rolle das spielt in den sozialen Medien, jetzt nicht nur von staatlicher Seite, von offizieller Seite aus, sondern auch untereinander, wenn da miteinander debattiert wird in den sozialen Medien?
Wir haben natürlich das Problem, dass Russland jetzt umso mehr, selbst für Russland-Experten, ein Stück weit auch eine Blackbox ist, ne? Also das System, das bringt die Situation ja auch jetzt mit sich, ist ein Stück weit abgeschottet und das auch in einer Situation, wo man ohnehin natürlich sehr stark die Öffentlichkeit kontrolliert. Aber die Bilder, die wir bekommen, sind natürlich auch so etwas wie Videos, an denen dann Leute aus der Bevölkerung die Initiative angeblich ergreifen, ne? Und sich dann als Z formieren, das dann über die verschiedenen digitalen Plattformen Plattform geteilt wird. Andererseits ist hier wirklich unklar, inwiefern das wirklich auch auf Eigeninitiativen aus der Bevölkerung zurückgeht oder inwiefern das eigentlich vom Staat selbst initiiert wird, aber so aussehen soll, als wäre das Initiativen in der Bevölkerung. Aber durch dieses Verbreiten dann letztendlich in den sozialen Medien bekommt das auch mit Machtcharakter.
Sie haben ja selber schon unterschieden quasi zwischen dem innerrussischen Diskurs und dem, wie dann dieser Hass und diese Erzählungen quasi auch nach außen wirken, auf andere Länder, hier in Deutschland zum Beispiel. Wie würden Sie das denn zusammenfassen? Also inwiefern spielt das auch hier in Deutschland eine Rolle, was von Russland digital geteilt wird zu diesem Krieg?
Ja, es trägt hier natürlich ein bisschen Früchte, dass schon im letzten Jahrzehnt, würde ich mal sagen, Russland sehr stark investiert hat in Trollarmeen oder auch in Fake-News-Fabriken, die versucht haben, einen rationalen, aufgeklärten Diskurs in der westlichen Öffentlichkeit zu sabotieren. Und besonders anfällig sind natürlich die sogenannten Verschwörungsideologischen Milieus, die sehr starke Überlappungen mit den rechtsextremen Online-Milieus aufweisen. Aber ja, das wird auch bis hin zu linker Seite teilweise jetzt vor allem im Ukraine-Krieg aufgegriffen. Also bestimmte Erzählungen, ne, mit denen Russland den Krieg zu rechtfertigen versucht und was dann zumindest ein gewisses Verständnis dann auch in Teilen der Bevölkerung bei uns hervorruft und letztendlich dann auch eine gewisse Zurückhaltung in der Unterstützung der ukrainischen Verteidigungsbemühungen.
Wir haben jetzt ja so ein bisschen versucht, irgendwie das Digitale an diesem Krieg irgendwie rauszuschälen oder so, aber das ist natürlich auch gar nicht leicht, merke ich auch in Ihren Antworten, dass man kann das Digitale ja wahrscheinlich gar nicht so richtig trennen von dem anderen Diskurs, der stattfindet. Das ist ja der Diskurs. Wie würden Sie das denn sagen? Also welche Rolle spielt die digitale Hetze oder die digitalen Strukturen in diesem Krieg? Spielen die eine Rolle? Kann man das auseinanderdröseln?
Spielt eine große Rolle, jetzt vielleicht gar nicht im Sinne unbedingt des digitalen Faschismus, von dem wir gesprochen haben, sondern natürlich auch, weil der Krieg natürlich dadurch auch viel näher ist. Also die herkömmlichen Medien halten sich vielleicht dann auch eher mit den Bildern und den konkreten Kriegsnachrichten auch aus bestimmten Gründen zurück, ne, weil das natürlich auch sehr, sehr viel Gewalt beinhaltet. Aber wenn man Plattformen wie der zum Beispiel sind natürlich eine Quelle, wo man sich relativ exzessiv informieren kann über den Krieg, auch mit den entsprechenden visuellen Bildern, auch von allen Kriegsparteien, sei es russischer Seite, gerade die tschetschenischen Kämpfer auf russischer Seite versuchen sich vor allem sehr stark ja auch über TikTok zu inszenieren. Also man ist sehr nah dran und das Ganze bekommt natürlich auch über die digitalen Medien auch einen gewissen Mitmachcharakter. Ne? Also viele Leute versuchen auch über den Krieg dann darüber zu berichten, Bilder zu teilen, sodass sich auch ein Bild davon ergibt. Aber generell weiß keiner mehr so richtig dann auch, welchen Quellen man eigentlich noch trauen kann. Also es gibt natürlich eine Veränderung, die auch stattfindet, selbst der Kriegsführung durch das Digitale, aber der öffentliche Diskurs, wie sich jetzt eigentlich genau die Meinung formiert, dass man jetzt sagen könnte, ja, hier in den herkömmlichen Medien herrscht diese Meinung vor und in den digitalen eher die, das lässt sich so nicht sagen, ne? Weil das natürlich alles zu einem großen öffentlichen Diskurs letztendlich dann auch verschwimmt, auch weil klassische Medien, auch die sozialen Medien nutzen natürlich, um ihre Beiträge, ihre Informationen dort zu verbreiten.
Das sagt der Sozialwissenschaftler und Autor Holger Marx, der vor 2 Jahren dieses Buch geschrieben hat mit dem Titel Digitaler Faschismus zusammen mit Mike Fielitz. Und wir haben geschaut, welche Rolle jetzt bei diesem russischen Krieg gegen die Ukraine der digitale Faschismus spielt. Herzlichen Dank dafür, Herr Marx.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.